Ja, ich fange schon mal an. Also, der Text eben, die Lesung hörte aus mit, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Heutzutage würden wir so etwas als einen Link bezeichnen. Jetzt kommt ein Querverweis. Hiermit verlinkt sozusagen Petrus, der in der Zwischenzeit vom Fischefischer zum Menschenfischer geworden ist, auf, wie ich finde, unglaublich geschickte Weise die Situation zu einem Text und stellt klar, dass das, was hier geschieht, nicht irgendwie ein seltsames Phänomen ist, sondern vorhergesagt ist, Teil des Planes Gottes ist, das, den er mit uns und mit seinem Volk hat. Und wenn wir eins weitergehen, wir befinden uns hier in der Apostelgeschichte und Petrus hier macht, ist, er verlinkt diesen Text, das nächste bitte, verlinkt diesen Text jetzt zu einer der alten Schriften. Er greift sozusagen in ein viel älteres Buchregal zurück und das wisst ihr, die Bücher des Alten Testaments sind in drei Gruppen geordnet und eine davon sind die prophetischen Schriften, die als letztes kommen in diese drei Gruppen und dann gibt es Linkspropheten und Rechtspropheten und die rechten Propheten sind die sogenannten kleinen Propheten. Und das Buch Joel ist sozusagen einer der kleinen Propheten. Klein heißt aber nicht, dass diese Texte nicht relevant sind. Und anders als die beiden Nachbarkleinen Propheten Hosea und Amos wissen wir bei Joel nicht so genau, wann das geschrieben ist. Aber Hosea und Amos sind zeitlich sauber eingeordnet. Bei Joel wissen wir das nicht so genau. Aber auch das tut der Relevanz dieser Texte keinen Abbruch. Also wir sind hier im linken Bücherregal, zweites Buch der kleinen Propheten unterwegs, wo Petrus gewissermaßen hin verlinkt und uns zeigen will, dass hier schon vorhergesagt wurde, was zu Pfingsten geschehen ist. Und Joel berichtet aus einer Krise heraus, aus einer Heuschreckenpest. Und zwar schreibt er uns, schreibt aus mitten aus der Krise heraus, was die Heuschrecken übrig ließen, fraßen die Wanderheuschrecken. Was die Wanderheuschrecken übrig ließen, fraßen die Jungtiere der Heuschrecken. Und was die Jungtiere übrig ließen, fraßen die Larven. Also es gab drei verschiedene Sorten Fressfeinde. Und nachdem die erste Krise vorbei war, kam die nächste und dann die dritte. Kennt ihr vielleicht auch, man hat gerade den ersten Nackenschlag weggesteckt, da kommt schon gleich der zweite und der dritte. In der Biologie nennen wir das hier ökologische Nischen. Jede Spezies oder jede Art hat ihre ökologische Nische. Der eine frisst das, was der andere nicht mag oder übergelassen hat. Und hier kommen sozusagen drei verschiedene Typen von Fressfeinden, die am Ende zu einer Situation führen, dass am Anfang, so schreibt der Joel das in Joel 2, Vers 3, zuvor war das Land wie der Garten Eden und danach eine wüste Gegend. Also alles platt. Nicht nur die Samen weg, dann noch die Blätter weg, dann noch die Halme weg, die ganze Ernte war dahin. Und dann kommt gleich im Anschluss an das, was wir eben gelesen haben, nämlich aus dieser Abfolge der Fressfeinde, kommt dann dieser Vers, den ich etwas erstaunlich finde. Also ein Riesenproblem, die ganze Ernte fällt aus, das Volk hungert und dann schreibt Joel, wacht auf, ihr Betrunkenen, weint ihr Weintrinker. Also er wendet sich sozusagen an eine kleine Randgruppe und sagt, und trauert um den Traubenmost, denn ihr bekommt nie mehr neuen Wein. Das scheint mir jetzt nicht das zentrale Problem zu sein, ist es auch nicht für Joel, werden wir gleich sehen. Das ist für mich so eine Art milder, ja ich würde sagen so ein bisschen Sarkasmus, so ein bisschen sarkastisch gemeint, weist er jetzt hier auf dieses Problem hat für eine Randgruppe. Was ich aber interessant finde, ist, dass genau das ist, was, wie ich glaube, Petrus getriggert hat. Nämlich, als dann die Leute, die Spötter saßen, es gibt ja immer so ein paar Spötter, ihr kennt vielleicht die Muppet-Show, da gibt es immer die beiden Alten, die so Sprüche machen und hier haben wahrscheinlich auch solche Leute im Hintergrund gestanden, die dann das Ganze interpretiert haben, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Und das greift jetzt Petrus auf. Er wird praktisch, baut darauf auf. Das finde ich ganz genial, wie dieser einfache Fischer plötzlich hier so eine Stand-up-Sermon, sag ich mal, so eine Predigt aus dem Stand heraus macht. Ich glaube nicht, dass er da schon seitenweise vorbereitet hat und eine PowerPoint parat, sondern er steht auf, nutzt diese Gelegenheit und greift sozusagen dieses zu viel süßen Wein getrunken auf und springt dann genau hier zurück in das Buch Joel. Und er sagt, diese Leute sind nicht betrunken, wie er meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Also er argumentiert erstmal, appelliert an den gesunden Menschenverstand der Leute. Als erstes kommt erstmal nur, guckt euch doch die Uhrzeit an und dann wisst ihr schon, dass da was nicht stimmen kann. Ob das heutzutage noch so ist, weiß ich nicht. Wenn ich anhand der Bierflaschen, die durch die Straßenbahn rollen, sagen sollte, wie spät es ist, hätte ich wahrscheinlich Schwierigkeiten. Jetzt habe ich gerade wieder was zerstört. Gut, Gravitation ist nicht auf meiner Seite. Und argumentiert erstmal und dann sagt er, nein, hier geschieht, was der Prophet Joel vorhergesagt hat. Er stellt das Ganze in einen alttestamentlichen Kontext. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem des Joel. Joel litt nicht darunter, dass die Trunkenbolde nichts mehr zu trinken hatten. Er litt unter etwas anderem. Joel 1, Vers 9. Kein Speiseopfer und kein Trankopfer gibt es mehr im Haus des Herrn. Darüber trauern die Priester, die ihren Dienst tun für den Herrn. Das erinnert an eine andere Stelle, Psalm 137, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremden Landen? Was man daran sieht, ist an dieser Einstellung, ist der geistliche Mensch. Der geistliche Mensch denkt und tickt anders als der natürliche Mensch. Ich habe das mal mit dem Satz hier zusammengefasst. Der geistliche denkende Mensch, der leidet, wenn die Pflege der Gottesbeziehung nachhaltig gefährdet ist. Joel leidet, dass kein Speiseopfer und kein Trankopfer mehr dargebracht werden kann. Das war die Art, wie man früher in die Gegenwart Gottes trat und mit Gott kommunizierte. Und auch in Psalm 127 ein Leiden, dass man in dieser Umgebung nicht dem Herrn singen kann. Und da ist es, ja, das ist ein Kennzeichen des geistlichen Menschen. Und wir sind ja hier unter uns, vom Internet mal abgesehen, ist auch, die Predigt wird ja hochgeladen, aber ich kann eingestehen, dass ich diese Denke oft nicht habe. Ich habe schon erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, heute Abend fällt der Hausgreis aus. Und dann sagt, oh, ja, gut, wieder 2 Stunden Zeit, da kann ich mein Fahrrad reparieren. Das war sowieso mal fällig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich leide nicht immer dann, wenn mir die Möglichkeit der Pflege meiner Gottesbeziehung erschwert wird. Also wenn ein Gottesdienst ausfällt, wenn der Hauskreis ausfällt oder was auch immer. Und daran, das ist aber ein Kennzeichen geistlichen Lebens, dass wir danach sehnen, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Und alles, was dazu führt, ist schmerzt. Und wir versuchen, das wieder hinzubekommen. Und so ist es auch bei Joel. Ihn schmerzt das. Dass das ganze Volk wenig zu essen hat, ist die große Problematik. Aber die größte Problematik ist, die Pflege der Gottesbeziehung ist gefährdet. Aber jetzt kommt auch schon das Nächste, was Joel hier tut und mir zeigt, dass er ein geistlich denkender Mensch am Werke ist. Er interpretiert diese Katastrophe als von Gott gewollt und sieht darin einen Tag des Herrn. Er schreibt in Joel 2,11, denn der Herr lässt seine Stimme donnern, der Schall geht seinem Herr voraus. Das heißt, als erstes kommt die Stimme des Herrn und dann das Heer. Das Heer hat sich nicht verselbstständigt und irgendeinen Schaden angerichtet und dann kommt der Commander und sagt, ups, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Nein, so ist das nicht, es ist genau andersrum. Gott befiehlt, das Heer kommt, zahlreich sind seine Truppen, in dem Fall ist das eine Art Metapher für die Heuschrecken, die also in Riesenschwärmen, das ist übrigens ein reales Bild von vor 2 Jahren aus Ostafrika, die also in Riesenschwärmen da über das Land gezogen sind und schreibt dann, ja, beispiellos ist der Tag des Herrn und überaus schrecklich. Also er sieht hier, Gott hat diese Katastrophe gewollt, er hat sie herbeigeführt und das ist ein Tag des Herrn und überaus schrecklich. Das klingt jetzt auch schrecklich, aber das ist etwas, wo ich denke, dass zumindest für mich persönlich muss ich sagen, dass mir immer wieder bewusst machen muss, dass Gott auch ein in Anführungsstrichen schrecklicher Gott ist. Also nicht schrecklich im Sinne von, dass er bösartig ist, sondern dass er mächtig und gewaltig ist. Im Sinne von, wie die Bibel das so oft schreibt, formuliert, die Furcht des Herrn. Ich erinnere mich, ich war mal irgendwann da an der Küste vor Maine, war beim Whale-Watching und dann waren wir so 50 Leute auf so einem kleinen Boot und dann tauchte der erste Finn, war ein Riesentier neben uns auf und da waren alle total platt. Ja. Also keiner hatte Angst, denke ich mal, ich auch nicht, man hatte keine Angst und war trotzdem ergriffen von dieser Gewaltigkeit, von dieser Größe, von dieser Macht irgendwie auch. Unglaublich war das. Und so ist, glaube ich, ist auch Gott. Gott ist gewaltig und groß und wir brauchen auch wieder neu, oder ich zumindest für mich, die Furcht des Herrn, dass mir klar wird, ja Gott, wenn Gott wollte, dann würde er schnippen und ich hätte hier eine Katastrophe nach der anderen. Das heißt, Gott hat das alles in seiner Hand, er hat große Macht und er ist souverän und tut, was er will. Nur gut, dass er so gütig ist. Und da kommt auch jetzt das Nächste, was Joel schreibt. Er sagt jetzt, ja, Gott ist schrecklich, aber noch ist es nicht zu spät. Kehrt um von ganzem Herzen. Also Joel sieht diesen Tag des Herrn als einen Weckruf, ein Wake-up-Call zur Umkehr. So lautet der Ausspruch des Herrn. Also das hat Joel sich nicht ausgedacht. Jetzt denkt er, oh, jetzt muss ich so ein bisschen wieder hier alles wieder ein bisschen glatt ziehen. Nee, sondern das ist der Gottes Wort. Kehrt um, noch ist es nicht zu spät, fastet und bereut unter Weinen und Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das Kleiderzerreißen war damals ein Ausdruck von Entrüstung, aber auch teilweise auch ein Ausdruck der Ergriffenheit, und das soll aber im Herzen passieren, also innerlich, nicht äußerlich. Kehrt um zu eurem Gott. Und dann kommt ein wunderbarer Vers, wenn ich eine Tattoo hätte, würde ich mir, glaube ich, das eintätowieren lassen. Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist er, unendlich gütig und von voller Güte. Er ist einer, dem das Unheil leid tut. Vielleicht ändert er seinen Beschluss, vielleicht tut ihm das Geschehen noch leid und er lässt euch etwas vom Erntesegen über. Also Joel zeigt dir Hoffnung auf, es gibt einen Tag des Herrn, dieser ist gekommen, dieser leitet jetzt eine Gnadenzeit ein. Joel spricht nachher noch von einem zweiten Tag des Herrn. Dies ist der erste Tag des Herrn. Und die Menschen, die reagieren drauf. Diese Verse habe ich jetzt nicht hier abgedruckt. Also in den Versen danach reagieren die Menschen auf Joels Mahnung. Und Gottes Eifer wird wieder geschürt für sein Volk. Wir haben einen eifersüchtigen Gott, wir haben einen parteiischen Gott, der ist nicht neutral und guckt auf der Ferne, sondern er greift Partei. Und da erwachte, so schreibt Joel 18 bis 19, da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Der Herr sagte zu seinem Volk, ich lasse euch Korn, Wein und Olivenöl zukommen, also die Ernte letztendlich, damit ihr satt werdet, ich setze euch nicht mehr dem Spott der Völker aus. Und danach schaut Joel in eine fernere Zukunft. Wir hatten eben gesehen, gießt er Ströme lebendigen Wassers aus. Und das sieht auch Joel. Und er redet hier nicht von einem Anfeuchten und mit so einer kleinen Dings besprühen, sondern von einem Ausgießen des Geistes, so wie wir es eben auch gesungen haben. Und er bringt jetzt das Wort Gottes und sagt, ich gieße meinen Geist über alle Sterblichen aus. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Das ist auch genau der Text, den Petrus zitiert. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden von Gott gesandte Träume haben und eure jungen Männer Visionen schauen. Auch über die Sklaven und Sklavinnen werde ich in den letzten Tagen meinen Geist ausgießen. Hier sind drei verschiedene Personengruppen genannt und drei verschiedene Auswirkungen des Heiligen Geistes. Und das ist, denke ich, nicht so zu verstehen, dass die eine Personengruppe das eine tun wird und die andere das andere, sondern ich verstehe diesen Text so, es gilt für alle. Egal, ob du jetzt Sohn oder Tochter bist, jung oder alt, hässlich oder hübsch oder Sklave oder Chef, das gilt alles für dich. Und der Geist wirkt dreierlei, prophetisches Reden, Visionen, und der Geist wird ausgegossen in uns. Also richtig, dass wir durchtränkt werden und nicht nur so ein bisschen angefeuchtet. Und dann, direkt danach, sieht Joel noch einen weiteren Tag des Herrn kommen. Auch dieser Text hier ist Bestandteil der Pfingstpredigt von Petrus. Petrus zitiert diesen ganzen Block. Und jetzt kommt ein weiterer Tag des Herrn auf Himmel und Erde. Lasse ich Vorzeichen erscheinen, Blutfeuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond sich blutrot färben, bevor der Tag des Herrn kommt. Beispiellos und schrecklich wird er sein. Das ist ein anderer Tag des Herrn. Aber auch hier wieder, doch wer den Namen des Herrn anruft, wird dem Untergang entkommen. Aus neutestamentlicher Sicht würde ich sagen, dass dieser Vers, doch wer den Namen des Herrn anruft, wird dem Untergang entkommen, bedeutet, wir berufen uns in dieser Situation, an dem letzten Tag des Gerichtes, auf Jesus und sagen, ich habe versagt, aber Jesus hat meine Schuld am Kreuz getragen. Das verstehe ich jetzt neutestamentlich unter Anrufen des Herrn, sich auf Jesus zu berufen, auf das, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Ja, gehen wir eins weiter. Pfingsten, was bedeutet jetzt diese Prophezeiung des Joel für uns? Und vielleicht müssen wir noch einen kleinen Exkurs machen. Pfingsten, Vorstellung von Pfingsten haben sich ein wenig geändert. Das Pfingstfest selber ist ein uraltes Fest. Also Pfingsten gab es lange, bevor Petrus seine Predigt gehalten hat. Im Alten Testament gab es einen Feiertag. Die Engländer sagen dazu Pentakoste, Pentakost, das heißt 50. 50. bezieht sich auf den 50. Tag nach Passa. Und das war das jüdische Wochenfest, an dem die ersten Früchte der Getreideernte, ich habe die Ernte hier hervorgehoben, dem Herrn geweiht wurden. Also das war schon, das Passafest gab es im Alten Testament schon, gibt es auch, könnt ihr nachlesen, querlesen, Exodus oder Numeri, gab es schon. Und genau diese Ernte ist ja hier bei Joel ausgefallen. Also bei Joel ist sozusagen das alte Pfingsten ausgefallen, weil die Ernte ausgefallen ist. Heutzutage haben wir ein neues Pfingstverständnis, selbstverständlich. Wir haben hier die Erfüllung der Verheißung Jesu, die wir hier feiern. Nämlich, wo er sagt in Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und das hat sich zu Pfingsten dann erfüllt. Jetzt wollen wir zwei Fragen betrachten. Das erste ist, was meinte Joel, als er von der Ausgießung des Geistes und vom großen schrecklichen Tag des Herrn vorhersagte? Und das zweite ist, was hat das jetzt für uns heute für eine Bedeutung, wenn wir das so aus dem neutestamentlichen Standpunkt betreffen? Das erste jetzt, die Ausgießung des Geistes Gottes auf alles Fleisch. Das ist das, worum es jetzt im Folgenden geht. Diesen Text hatten wir eben schon mal. Der Geist Gottes wird ausgegossen und ich habe hier dieses Bild gebracht, um zu zeigen, dass das ein echtes Durchtränken ist, ein echtes Vollsein, Gefülltsein ist und nicht nur so ein bisschen angefeuchtet. Die Bibel mag eines nicht und das ist lau. Das sehen wir, was in der Offenbarung über die Gemeinde in Laodicea gesagt wird. Heiß geht, kalt geht auch, aber lau geht nicht. Und so würde ich auch das übertragen auf den Heiligen Geist ganz, wenn möglich, dann alles. So wie Petrus auch gesagt wird, wasch mich von Kopf bis Fuß, nicht nur die Füße. Ich denke, das ist das, was der Geist Gottes will. Er will doch ziemlich massiv uns durchtränken und nicht so ein bisschen geistlich anfeuchten. Und auch hier nochmal Söhne, Töchter, Alte, Slaven, Sklavin. Das heißt, da kann sich auch keiner rausreden und sagen, ja, ich bin, meine Genetik, die passt nicht zu diesem Lebensstil oder ich kann das nicht, ich bin zu alt, zu jung, das trifft mich nicht. Oder das ist mehr was für Pastoren und für das ist eine Berufsgruppe, die den Geist so in der Form hat oder die Prophetie hat. Nee, das bin doch nicht ich. Das kann man sich nicht rausreden. Das ganze Volk Gottes wird prophezeien. Muss man allerdings sagen, dass es hier eine Einschränkung gibt. Und die gibt es auch schon bei Joel. Also hier ist jetzt nicht von einer Allversöhnung die Rede, sondern Joel sagt dann in Joel 2,32, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Also das ganze Volk oder alles Fleisch heißt nicht jedes Individuum. Das heißt mehr, jede Art von Individuum in jeder Nation, also über alle Zeiten hinweg, über alle Kulturen hinweg, von Aborigines in Australien bis hin zu hochtechnisierten Europäern, jeder kann dabei sein. Also alles Fleisch ist jede Art von Individuum zu jeder Zeit, aus jedem Kulturkreis, aber nicht jeder Mensch, sondern jeder, der den Namen des Herrn anruft, aber niemand muss sich ausgeschlossen fühlen. Keiner ist aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen. Das Einzige, was nötig ist, ist, den Namen des Herrn anzurufen und um den Geist zu bitten. Jetzt ist bei den Wirkungen des Geistes, das nächste bitte, von Prophezeiung die Rede. Ich denke, wir müssen hier den Begriff der Prophetie und der Prophezeiung ein wenig weiter fassen. Also Prophezeiung ist deutlich mehr als eine Zukunftsvorhersage. Ich habe hier mal das Bild der Zeitreisemaschine. Viele, dafür gibt es Bücher, da gibt es Käme von. Ich selber wünsche mir auch, ich hätte so ein Ding. Ich habe auch eine Liste, was ich alles machen würde, wenn ich die Zeitreisemaschine hätte. Und ich kann euch versichern, 95% davon sind nicht per se geistlich. Also in die Zukunft zu gucken, ist nicht unbedingt geistlich. Also angenommen, wir hätten jetzt eine absolut präzise Wettervorhersage für die nächsten 3 Wochen auf die Minute genau. Jeder Regentropfen passt. Das wäre nichts Geistliches. Also Vorhersage alleine ist erstmal nichts Geistliches. Also kann nicht mit Prophezeiung einfach nur eine Zukunftsvorhersage gemeint sein, sondern damit ist etwas anderes gemeint. Und die ist auch nicht nur bestimmten Propheten oder Pastoren oder sonst welchen Gruppen zugesagt, es ist allen Leuten zugesagt. Und letztendlich ist das biblische Sicht von Prophezeiung in Worte fassen der großen Dinge, die man an Gott erkannt hat, um aufzubauen, zu ermutigen und zu trösten. Das ist Prophezeiung aus biblischer Sicht. Prophezeiung aus biblischer Sicht ist, Gott ist groß. Und wir, der Geist zeigt uns das und wir geben das an andere weiter. So wie auch im 1. Korinther 14 Paulus sagt, wer aber prophetisch redet, hier geht es um die Prophetie, wer prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Also das ist Prophetie im Biblischen, nicht eine perfekte Zukunftsvorhersage, obwohl je geistlicher jemand ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er sagen kann, was Gott als nächstes tun wird. Da wird schon eine gewisse Assoziation, aber das alleine ist es nicht, sondern geistlich oder prophetisch sein heißt, Gott groß machen und damit andere Menschen erbauen und trösten. Und das sehen wir auch hier in der Wirkung nachher in der Pfingstpredigt von Petrus. Da heißt es, alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Das haben wir eben in der Lesung gehört. Und da kommt weiter hinten, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen. Jetzt kommt der Punkt, was Gott Großes getan hat. Das ist die Prophetie. Am Anfang, die konnten also alle prophetisch reden und das wird dann am Ende zusammengefasst mit, wir hören sie erzählen, was Gott Großes getan hat. Also das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist macht Gott groß. Und das sehen wir auch im Alten und im Neuen Testament. Das ist das Schöne, dass diese Dinge sich durch die gesamte Bibel von vorne bis hinten ziehen. Und man kann sagen, praktisch der geistliche Mensch hat nicht die eigene Anerkennung im Blick, sondern die Ausbreitung des Gottesreiches. Wir sind vom Kern her, das muss man einfach mal so ehrlicherweise sagen, Selbstgroßmacher. Wir wollen uns selber groß machen. Und aber der geistliche Mensch hat nicht das eigene anerkannt werden im Vordergrund, sondern dass Gott anerkannt wird. So dieses, jetzt habe ich 20 Jahre lang in der Gemeinde so fleißig und treu gedient und zu meinem Geburtstag ist nicht mal der Pastor zu Besuch gekommen. Das ist nicht geistlich. Es ist schön, wenn der Pastor zu Besuch kommt und es ist auch gut, dass man sich darüber freut, aber das ist nicht geistlich. Geistliches Denken ist anders. Und das sehen wir in einem Ereignis, zum Beispiel bei Mose. Es gibt eine Parallele zu dem Pfingstfest in gewisser Weise im Alten Testament, so ein bisschen ähnlich. Und das heißt es im, ich glaube, 4. Mose, ich muss gleich mal gucken, wo die Bildstelle ist, die kommt gleich noch. Da kam der Herr in einer Wolke herab und redete mit Mose. Damals waren 70 versammelt, nicht 120 bei Pfingsten, also 70 Älteste, übertrug er etwas von dem Geist, den er Mose gegeben hatte. Sobald der Geist mit ihnen war, redeten sie eine Zeit lang wie Propheten. Also hier die gleiche Wirkung des Heiligen Geistes. Es wird Prophetie. Die Leute reden prophetisch, machen Gott groß. Und dann kommt aber eine Begebenheit noch danach, nämlich zwei Leute waren nicht dabei, als das geschah, und die haben aber trotzdem prophetisch geredet, und dann ist Josua aufgestanden und hat gesagt, Mose, das musst du verhindern, das geht nicht, die waren gar nicht dabei, und jetzt machen die hier selber auch den Propheten. Und da sagt aber Mose, das dicke Dukte reicht, das Rest könnt ihr nachher zu Hause nochmal lesen, doch Mose entgegnete ihm, bist du an meiner Stelle empört, bist du wegen mir empört? Wenn doch der Herr nur das ganze Volk zu Propheten machen würde, der Herr könnte doch ihnen allen seinen Geist geben. Und das ist geistliches Denken. Wer geistlich denkt, möchte, dass die Gotteserfahrung, das Wirken des Geistes möglichst alle ergreift. Und das ist nicht nur im AT so, das ist auch im NT, im Neuen Testament so. Auch hier, jetzt kommt meine ultimative Lieblingsstelle. Und sie kamen zu Johannes dem Täufer ist hier gemeint, und sprachen zu ihm, Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordans, von Jesus ist die Rede, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Was dahinter steckt ist, du bist auf dem Sinkfluch, ein anderer steigt gerade auf und nimmt dir die Leute weg. Ja, also, und da sagt Johannes der Täufer, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das ist für mich eine, wie soll ich sagen, das ist die Essenz geistlichen Denkens. Gott muss groß werden und ich muss das nicht. Und das sagt ein Mensch, der genauso wie wir an sich wahrscheinlich, so wie wir alle ticken, die eigentlich der selbst groß machen, schon durchaus zu seiner Natur gehört. Und er erkennt hier, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das wünsche ich mir auch am meisten für mein Leben, dass das meine echte, authentische Denke wird. Nicht nur jetzt in der Predigt vorne schön formuliert, sondern dass das wirklich mein authentisches Denken wird. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das sehen wir überall in der Bibel, unter anderem zum Beispiel Philipper 1, 17 bis 18, da schreibt Paulus eine ähnliche Situation. Andere stehen da auf, machen sich selber dazu irgendwie zu Gemeindeleitern, Pastoren oder Propheten oder sonst was, stehen auf und verkünden Christus aus Hintergedanken, aus Eigennutz. Und da schreibt Paulus, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Das sind Wirkung des Heiligen Geistes. Ich freue mich darüber, wenn Christus verkündet wird. Ob dann meine Predigt dann 500 Mal runtergeladen wurde aus dem Netz oder nicht, ist ganz egal. Und ob jemand Danke gesagt hat, ist alles egal. Hauptsache, Gott wird groß. Ja, dann komme ich zum Schluss. Was lernen wir aus Pfingsten für uns? Als erstes zeigt uns Pfingsten was. Pfingsten zeigt uns, dass wir in diesen letzten Tagen leben. Also bei Joel gab es einen, und auch bei dem Text, den Petrus aus Joel zitiert, war das ein Block. Das geistliche Wirken, die Prophetie und dann der allerletzte Tag des Herrn. Und wir sehen jetzt im neutestamentlichen Licht, dass hier eine Lücke geschoben wurde. Joel sagt ja auch nicht, dass das alles direkt hintereinander kommt. Das ist dort ein Block, aber es gibt keine Aussagen über die zeitliche Einordnung. Wir sehen jetzt, dass wir jetzt in diesen letzten Tagen leben. Die haben sich also ein wenig ausgedehnt auf 2000 Jahre. Wir leben in dieser Gnadenzeit, die Joel schon angekündigt hat. Und die auch, ja, wir leben in dieser verlängerten Gnaden oder langen Gnadenzeit, gibt es auch Parallelstellen zu den Petrus und Hebräer. Das heißt, zwischen der Joels Geistausschüttung in Vers 3,1 und dem allerletzten Tag liegt dann ein etwas längerer Zeitabschnitt, den wir nutzen sollten. Das ist nicht umsonst für uns, sondern das sollten wir wirklich ausnutzen und nicht verstreichen lassen. Wir haben 2000 Jahre Zeit gehabt, die sollten wir nicht ungenutzt davon streichen lassen. Und Pfingsten zeigt uns aber auch, dass der letzte Tag noch bevorsteht. Der ist jetzt nicht aufgehoben. Der wird kommen und der wird auch definitiv eintreffen. Da gibt es andere Bibelstellen, auch Apostelgeschichte 10 oder 17, wo nochmal klar wird, dieser letzte Tag wird kommen. Wir haben nur einen Zeitraum der Gnade dazwischen, der uns ermöglicht, zu Gott immer wieder neu umzukehren. Und das Letzte, damit schließe ich dann auch, der Heilige Geist kann auch mich tränken, eben nicht nur ein bisschen, sondern er kann auch mich tränken, erstens, weil ich oder wir alle hier zur Personengruppe der Sterblichen, gehe ich jetzt mal von aus, wir gehören alle zur Personengruppe der Sterblichen, und wenn ich aber zu Jesus gehe und Gott darum bitte, dann werde ich den Geist bekommen. Und Jesus hat selber gesagt in 11,13 Lukas, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also die Bitte für ein neues iPhone wird vielleicht nicht erfüllt werden, aber die Bitte, dass der Heilige Geist kommt, die wird erfüllt werden. Das ist zugesagt. Also wenn wir darum beten, das wird ein Gebet sein, das wird erhört werden. Ja, und dann wirkt der Heilige Geist in mir eine geistliche Gesinnung, die Gott groß macht, nicht mich selbst, und die mich wünschen lässt, dass möglichst viele andere ebenfalls geistgedrängte Menschen werden. Und jetzt mein letzter Folie, es ist noch Gnadenzeit, lasst sie uns nutzen. In der Bibel steht und auch in Joel steht, reich an Gnade und Barmherzigkeit ist er, unendlich und voller Güte. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Jesaja sagt uns zu, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Das heißt, es gibt die Möglichkeit für uns auch, dass wir wieder neu entfacht werden, dass der Geist wieder neu wirkt, und das wünsche ich uns, dafür bete ich auch gleich noch, und danach singen wir das Lied Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Jetzt werde ich kurz für uns beten und dann singen wir Zünde an dein Feuer. Ja, Herr Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der reich an Gnade ist und reich ist zur Vergebung. Wenn wir nur zu dir kommen, wirst du uns reichlich geben, allen voran den Heiligen Geist, Herr, wenn wir um ihn bitten. Und davon bitten wir dich, Herr, dass wir ja auch diesen Geist erleben können und dass wir wirklich am Ende sagen, wir sind auch voll gewesen, aber nicht voll Alkohol, sondern voll von deinem Geist, von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Größe. Und wir wollen gerne prophetisch reden, in dem Sinne, dass wir deinen Namen groß machen. Das können wir nicht aus eigener Kraft, das kann nicht unser natürlicher Mensch, der will das nicht. Aber du kannst das wirken, du kannst eine ganz neue Denke in uns wirken, und darum bitten wir dich, dass dein Heiliger Geist uns heute und in den nächsten Tagen leitet, dass wir deine Größe sehen können und verkünden dürfen. Amen. Ja, ich möchte nun den Segen für uns sprechen mit Worten aus Psalm 121 und ich bitte dazu aufzustehen. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Amen.